ARD. Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Es geht doch nicht darum, Leute zu verärgern. Es geht nicht darum, Leute zu verbrellen, sondern es geht darum zu sagen, wir müssen diese Umstellung hinbekommen zu einer treibhausgasneutralen Wirtschaft, weil dann unsere Kinder davon profitieren, unsere Enkelkinder.
Wir dürfen ja praktisch für umsonst die Atmosphäre, ich sage jetzt mal verschmutzen in Anführungsstrichen, mit CO2. Die Kosten dafür, die Klimafolgen, trägt aber die Allgemeinheit.
Hier geht es darum, die Motivation, Klimaschutz zu betreiben, umzusetzen in ökonomisches Kalkül, das dann halt die Preise widerspiegeln sollen, dass Klimaschutz auch durchgesetzt werden soll.
Wir fahren mit dem Auto, wir nutzen Elektrogeräte, wir fliegen in den Urlaub, wir kaufen Dinge, wir atmen. Wir tun kaum etwas, ohne Kohlenstoffdioxid auszustoßen. Das Treibhausgas CO2 hat keine Farbe und auch keinen Geruch, ist aber gerade mit Blick auf den Klimawandel richtig übel. Irgendwie muss die Menge CO2, die wir ausstoßen, dringend runter. Und das extrem schnell. Eine realistische Maßnahme ist, wer viel CO2 verursacht, der muss zahlen. Die sogenannte CO2-Bepreisung, die gibt es schon. Wie die funktioniert und ob sich das Verhalten der Industrie und von uns allen wirklich ändern wird, darüber sprechen wir in einer Klimaausgabe der Wissenswerte. Mein Name ist Lena Petersen. Über das Budget und den Preis von Kohlenstoffdioxid rede ich jetzt mit Wissenschaftsredakteurin Tami Daum. Hallo.
Hallo.
Jetzt gibt es eine bestimmte Menge CO2 und wenn wir die in unsere Atmosphäre pusten, dann reißen wir das 1,5-Grad-Ziel. Das gilt es jetzt zu vermeiden. Ist eigentlich klar, wie viel Zeit wir jetzt überhaupt noch übrig haben?
Ja, zumindest gibt es dazu verschiedene Berechnungen. Das Mercator Research Institute hier in Berlin hat zum Beispiel eine CO2-Uhr ins Leben gerufen. Die zeigt zum einen an, wie viel Zeit noch bleibt, bis wir die Temperaturziele reißen und zum anderen, wie viele Gigatonnen CO2 wir bis dahin noch ausstoßen dürfen.
Also für 1,5 ist es tatsächlich sehr, sehr knapp. Da haben wir noch etwa 260 Gigatonnen zur Verfügung, die wir ablagern dürfen. Und wenn man das umrechnet, dann kommt man ungefähr auf ein bisschen mehr als 6 Jahre. Und für die 2 Grad wären es ein bisschen länger, 23 Jahre. Ja, hört sich viel an, aber auch 23 Jahre ist praktisch schon übermorgen.
Das ist Dr. Brigitte Knopf. Sie ist Generalsekretärin des Mercator Research Instituts, kurz MCC. Und mit ihr habe ich mich am EUREF Campus in Berlin-Schöneberg getroffen. Da ist ihr Büro. Und als wir über die CO2-Uhr geredet haben, da war ich erstmal echt wieder geschockt und auch traurig. Also ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber die Uhr schafft es halt, unser restliches CO2-Budget in Zeit zu übersetzen. Und dadurch wurde mir die Dringlichkeit nochmal viel deutlicher. Mit 260 Gigatonnen bis 1,5 Grad kann ja irgendwie erstmal niemand was anfangen.
Ja, das ist erstmal eine sehr abstrakte Zahl, aber 6 Jahre, da stockt einem dann schon erstmal der Atem. Wie kommen wir denn auf diese konkrete Jahreszahl? Also der letzte IPCC-Bericht, also der Bericht vom Weltklimarat, in dem steht, in den nächsten 10 Jahren reißen wir das 1,5-Grad-Ziel. Das ist ja erstmal eine ganz andere Zahl, die da im Raum steht.
Die Daten für die CO2-Uhr kommen tatsächlich auch vom IPCC. Also auf den Daten basiert dieses angenommene globale CO2-Budget, in dem Fall für 1,5 Grad, aber auch für 2 Grad. Und das wird dann durch die jährlichen globalen Emissionen geteilt. Das waren 42 Gigatonnen, weil das die Emissionen im Jahr 2019 waren.
Aber unser Ausstoß bleibt ja auch nicht immer der gleiche. Also der verändert sich ja auch über die Jahre hinweg. Wird die Uhr dann nicht auch ein bisschen ungenau?
Tatsächlich ja. Aber am Ende kommt es gar nicht so genau auf die akkurate Genauigkeit an. Es ist ja für das Ergebnis jetzt nicht super wichtig, ob es 41, 42 oder 43 Gigatonnen sind. Da geht es ja mehr um das Symbol. Also zu sagen, die Zeit ist knapp. Vielleicht auch wichtig an der Stelle, noch eine kleine Ungenauigkeit. Wenn die Uhr abläuft, dann haben wir nicht unbedingt 1,5 Grad Erwärmung. Aber dann ist das errechnete Budget verbraucht, also die Menge CO2 in der Luft, die zu diesem Temperaturanstieg führt. Wir wissen aber noch nicht genau, wie schnell CO2 dann tatsächlich zu dem Anstieg führt.
Das verstehe ich. Die CO2-Uhr ist nicht unbedingt ein präzises Werkzeug. Aber dieses gesamte CO2-Budget lässt sich ja auch auf jeden und jede von uns runterbrechen. Von global sozusagen auf dich und mich. Lässt sich das denn dann einsetzen, um die Erderwärmung zu bremsen?
Naja, das lässt sich auf jeden Fall schon mal runterrechnen, ja. Dann dürfte jeder von uns noch rund 2 bis 3 Tonnen CO2 ausstoßen pro Jahr. Zum Vergleich, wenn wir uns den Fußabdruck momentan in Deutschland anschauen, dann stoßen wir eher so 10 bis 11 Tonnen aus. Das ist ja schon ein krasser Unterschied. Und ja, da gibt es Vorschläge, also so eine Art CO2-Konto für jeden und jede einzurichten, bedeutet ganz stark runtergebrochen, wenn ich jetzt noch einen Flug in diesem Jahr machen möchte beispielsweise, ich habe aber schon zu viel CO2 ausgestoßen, dann könnte ich dir was von deinem CO2-Budget abkaufen. Und so einen Vorschlag hat der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber gemacht und wurde dafür zum einen heftig angefeindet und hat unter anderem auch Morddrohungen bekommen.
Ich bin von Politikern als Ökofaschist bezeichnet worden. Es geht überhaupt nicht darum, Menschen Vorschriften zu machen. Wir haben eine einfache Rechnung gemacht. Wenn im Pariser Abkommen völkerrechtlich festgeschrieben ist, dass die Erderwärmung nicht über 2 Grad hinausschießen darf, dann nehmen wir die Klimaphysik und rechnen mal aus, wie viele Tonnen CO2 dürfen wir noch emittieren, damit wir unterhalb von 2 Grad bleiben.
Ja, da merkt man halt zum einen, wie krass diese Reaktionen auf Umweltpolitik sind, sobald es um einen selber geht. Der Umgang ist da natürlich total respektlos und sollte so nicht sein. Der Vorschlag aber, um darauf zurückzukommen, wird in der Wissenschaft und in der Politik nicht weiter verfolgt. Das hatte mir Brigitte Knopp vom MCC auch noch mal kurz erklärt.
Daraus einen politischen Mechanismus zu machen und das dann über individuellen Emissionshandel zu regeln, davon halte ich gar nichts. Ich glaube, da muss man auf einer ganz anderen Ebene ansetzen, auf Staatenebene. Und natürlich muss jedes Individuum beitragen, aber da muss die Politik erstmal die Rahmenbedingungen setzen und so weiter. Also von dieser Idee eines individuellen Emissionshandels glaube ich nicht, dass das zielführend ist.
Und ich finde das sehr nachvollziehbar. Außerdem denkt man, wir müssten das bei jeder Handlung irgendwie mitdenken, unser eigenes CO2-Budget und darauf achten, wie viel wir haben und untereinander handeln. Das ist ja auch einfach sehr, sehr aufwendig.
Das klingt zumindest auch unübersichtlich, wenn man das halt wirklich in jedem Schritt irgendwie mitvollziehen müsste. Das individuelle CO2-Budget bringt uns also nicht so richtig weiter. Wie ist es mit dem globalen CO2-Budget?
Auch hier lässt sich aus dem CO2-Budget nicht direkt eine Politik ableiten. Aber es ist so, dass das CO2-Budget in jeder Form ja eine Knappheit anzeigt. Und das ist eben wichtig daran.
Wenn wir jetzt das ökonomisch betrachten, dann kommen wir schnell auf den CO2-Preis und der Weg dahin ist folgendermaßen. Die Ökonomen gucken sozusagen auf Knappheiten und wenn etwas knapp wird, dann steigt der Preis.
Ja, das ist dann ähnlich wie mit anderen wertvollen Ressourcen, zum Beispiel Gold. Davon gibt's auf unserer Erde immer weniger und deshalb wird Gold immer teurer, wertvoller und wir gehen viel umsichtiger damit um. Und das ist beim CO2 ja erstmal nicht so. Das können wir wie verrückt in die Luft pusten und das passt immer noch ein bisschen mehr in die Atmosphäre. Und da hilft das Budget eben, also anzuzeigen, es wird knapp.
Okay, und so eine Knappheit lässt sich dann quasi politisch festlegen.
Genau, das wird auch schon gemacht, zum Beispiel in Europa und auch in Deutschland und dann mit dem Emissionshandel und dem CO2-Preis.
Dann lass uns den Emissionshandel mal ein bisschen genauer angucken. Also wie funktioniert der dann zum Beispiel auf europäischer Ebene?
Da schauen wir uns an, wie viele Tonnen CO2 können wir noch ausstoßen, also das gleiche Prinzip wie beim Budget. Und dann wird jede Tonne in sogenannte CO2-Zertifikate übersetzt und die müssen Unternehmen kaufen, auch für jede Tonne, die sie emittieren. Bisher auf europäischer Ebene nur in den Sektoren Strom, Industrie und Luftverkehr. Einen Trick gibt es dabei noch. Irgendwann wollen wir ja gar kein CO2 mehr ausstoßen. Deshalb gibt es jedes Jahr weniger CO2-Zertifikate. Die werden also knapp und dadurch immer teurer. Das heißt, CO2 wird künstlich zu einer noch knapperen Ressource gemacht, zumindest in der ökonomischen Theorie.
Jetzt sagst du zumindest in der Theorie, den europäischen Emissionshandel, den gibt's ja schon länger. Hat der bis jetzt dann einfach nicht funktioniert? Oder was muss ich daraus jetzt schließen?
Das stimmt, den gibt's seit 2005 und bis 2009 hat der auch für einen relativ hohen CO2-Preis gesorgt, also da hat's funktioniert. Aber Umweltschutzorganisationen zufolge gab es dann zu viele dubiose CO2-Gutschriften aus dem Ausland und zusätzlich war das Problem dann die Weltfinanzkrise. Da wurde deutlich weniger CO2 ausgestoßen als angenommen und dadurch waren dann einfach insgesamt zu viele Zertifikate auf dem Markt. Also dieser Mechanismus, es wird teurer, weil knapper, hat nicht funktioniert. Und erst seit 2018 steigt der Preis wieder recht steil. Dafür waren aber politische Änderungen nötig. Und laut Frau Knopf hat der CO2-Preis dann aber schon was gebracht.
Wir sehen wirklich, dass der europäische Emissionshandel, der eben für den Strombereich und für die Industrie gilt, der hat wirklich die Emissionen gesenkt. Das ist sehr, sehr stark gewesen. Das hat funktioniert.
Was genau da jetzt noch passieren muss, damit wir wirklich im Rahmen der Klimaziele bleiben, darüber können wir gleich gerne nochmal reden.
Ja, vielleicht schauen wir auch erst nochmal auf Deutschland. Auch hier hat CO2 einen Preis. Inwiefern funktioniert das anders als auf der EU-Ebene?
Also der gilt ganz einfach in anderen Bereichen. Seit 2 Jahren gibt es den CO2-Preis im Gebäude- und im Verkehrssektor in Deutschland. Und der Preis kommt auch etwas anders zustande. Also die Tonne CO2 hat hier einen Festpreis, der wird nicht durch den Markt bestimmt. Und als der eingeführt wurde, lag der bei 25 Euro und heute liegt er bei 30 Euro. Und für diesen Preis können Unternehmen, die Heiz- und Kraftstoffe produzieren, Zertifikate bzw. hier heißt es Verschmutzungsrechte kaufen.
Das heißt, der Preis steigt in Deutschland kontinuierlich an.
Ja, zumindest ist das so geplant. Der soll schrittweise bis 2025 auf 55 Euro ansteigen. Danach sollen die Verschmutzungsrechte ersteigert werden können. Da gibt es aber Probleme. In diesem Jahr hätte der Preis eigentlich auf 35 Euro steigen sollen. Ich habe gerade schon gesagt, wir sind immer noch bei 30. Das ist also nicht passiert.
Und da hat die Politik gesagt, nein, das setzen wir jetzt aus, weil es sind ja schon steigende Gaspreise. Jetzt kann man einerseits sagen, das stimmt, weil die anderen fossilen Energieträger, also vor allem Gas, werden sowieso teurer. Aber symbolisch ist das natürlich ein fatales Signal gewesen, weil man damit sagt, ja nee, also sobald die erste Krise kommt, da machen wir Klimapolitik nicht weiter.
Also dass Politik in das Preisgeschehen eingreift, das darf laut Frau Knopf auf gar keinen Fall passieren. Sie hat übrigens vorgeschlagen, dass wir da vielleicht lieber mehr Ausgleichszahlungen schaffen und den Preis trotzdem teurer werden lassen, als ihn halt einzufrieren.
Nach knapp 30 Stunden einigte man sich auf die Reform des europäischen Emissionshandels.
Es ist ein überfälliger Schritt. Mit der Entscheidung macht das Europäische Parlament den Weg frei für ernst gemeinten und effektiven Klimaschutz.
Neben der Reduzierung der CO2-Zertifikate soll ab 2024 auch die Schifffahrt in den Emissionshandel aufgenommen werden. Und ab 2027 auch die Bereiche Gebäude- und Straßenverkehr.
Und das ist eine große Änderung. Die EU hat also unter anderem beschlossen, dass sie ab 2027 auch die Sektoren Gebäude und Verkehr abdecken möchte. Frau Dr. Knopf hatte mir gesagt, dass sich das deutsche System dadurch wahrscheinlich auflösen bzw. dass es dadurch abgelöst wird. Das ist aber nichts Schlechtes. So sind dann 85% der Emissionen durch einen CO2-Preis abgedeckt. Und übrigens, auch für den Fall, dass Industrie abwandert, weil beispielsweise Energie teurer wird, hat die EU vorgesorgt. Durch eine Art Zoll müssen Unternehmen, die hier vertreiben wollen, trotzdem für ihren CO2-Ausstoß im Ausland zahlen. Und dieser Zoll soll nach einer Übergangsfrist, die im Oktober startet, 2026 in Kraft treten.
Erstmal ein gutes Instrument also. Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, warum bringt uns dieser Preis denn eigentlich was?
Also zum einen müssen eben Unternehmen Geld zahlen, wenn sie CO2 ausstoßen, indem sie halt diese Zertifikate kaufen. Heißt, sie setzen hoffentlich in Zukunft auf klimafreundliche Technologien, weil dadurch wird es ja günstiger. Und zum anderen wird der CO2-Preis auch ein Stück weit an Verbrauchende weitergegeben. Heißt, ich sehe, wenn ich mit meinem Auto irgendwie unterwegs bin, oh je, Sprit wird ganz schön teuer, vielleicht steige ich lieber auf Elektro um. Und letzter Punkt, der CO2-Preis bringt Staatseinnahmen. Also das ist ein ganz großer Vorteil zum Beispiel gegenüber Verboten. Die können natürlich genutzt werden, um neue Technologien zu fördern oder um sie zu subventionieren. Aber da kommen wir später auch sicherlich nochmal zu. Viel wichtiger ist erstmal die Höhe der Preise.
Lässt sich denn sagen, ab dem und dem Preis lassen sich die Klimaziele dann mit Sicherheit einhalten? Kann man da irgendwie so einen Schluss ziehen?
Also da gibt es verschiedene Szenarien, in denen gerechnet wird. Aber also als erstes ganz sicher ist, der Preis muss deutlich höher sein. Egal was, der ist jetzt viel zu niedrig. Also wir haben ja jetzt die 30 Euro in Deutschland. Auf europäischer Ebene liegt der Preis gerade bei 90 Euro, hat die 100-Euro-Marke aber schon mal geknackt.
Und da muss man jetzt unterscheiden zwischen den Sektoren Industrie und Energiewirtschaft, denn die sind in Europa unter einem eigenen Emissionshandelssystem gefasst. Und da würde der CO2-Preis sicherlich so um die 130, 150 Euro pro Tonne sein. Wenn man also jetzt Gebäude und Verkehr sich gesondert anschaut, dann wären da Preise denkbar zwischen 200 und 300 Euro pro Tonne CO2.
Das ist Professor Ottmar Edenhofer. Er leitet das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, kurz PIK. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wann die Preise hoch genug sind, damit sie mit Blick auf die Klimaziele überhaupt wirken. Und wie du gehört hast, er sieht da noch ganz schön viel Luft nach oben.
Ja, auf jeden Fall großer Unterschied. Und wie kriegen wir das jetzt hin, dass die Preise wirklich steigen? Beziehungsweise warum ist eine Tonne CO2 nicht jetzt schon teuer genug, um das Klima zu schützen?
Da mangelt es vielleicht, sehr einfach gesagt, einfach an politischem Willen. Also Ottmar Edenhofer hat das ganz gut erklärt. Er hat erstmal nochmal betont, dass ja viele Leute immer sagen, hey, Deutschland muss bis 2045 treibhausgasneutral sein. Das sagen auch viele Politiker und Politikerinnen immer gerne. Das geht irgendwie leicht von den Lippen. Wenn es dann aber zu dem Punkt kommt zu sagen, hey, dafür brauchen wir aber auch Preise im Gebäude- und Verkehrssektor von 300 Euro, dann geht das nicht. Da fehlt es dann vielleicht auch an politischem Rückhalt.
Und da muss man ja die Frage stellen, was geht jetzt eigentlich nicht? Ist das Ziel zu ehrgeizig? Und wollen wir für dieses ehrgeizige Ziel die Kosten nicht zahlen? Was bedeutet das jetzt eigentlich? Wenn wir dieses Ziel wollen, dann müssen wir hohe Kosten zahlen. Wie hoch die genau sein werden, das kann niemand prognostizieren. Warum nicht? Weil wir die Technologie nicht genau kennen. Aber dass das ein sehr ambitionierter Umstellungs- und Transformationsprozess ist, daran kann es keinen Zweifel geben.
Ihm geht es dabei auch darum, dass Politikerinnen und Politiker oft denken, dass sie die Kosten für Klimapolitik irgendwie verstecken könnten. Also auch weil es scheinbar Zweifel daran gibt, ob Bürger und Bürgerinnen den Preis überhaupt mittragen würden. Und da wird dann laut Edenhofer schnell abgelenkt, indem über zusätzliche Mittel zum CO2-Preis geredet wird.
Dann sagt man eben ja, diese CO2-Preise, die sollten dann ergänzt werden durch Verbote und durch Technologiestandards, weil man dann eben die Preise etwas abdämpfen kann. Das ist zwar richtig, dass man die Preise abdämpfen kann, aber die volkswirtschaftlichen Kosten werden dadurch nicht geringer. Denn die Kosten für Verbote und die Kosten für Standards muss auch jemand zahlen. Nur diese Kosten sind sehr oft wenig sichtbar.
Also zum einen wird das genutzt, um den Preis irgendwie zu verstecken. Zum anderen ist das ein ganz wichtiges Thema. Also er hat es ja auch selbst schon angesprochen, das kann Wirkung haben. Also Technologien, Verbote und Ziele. Und vor allem dann eben in diesem Zusammenspiel mit dem CO2-Preis.
Heißt das, der CO2-Preis allein kann sowieso nie einziges Mittel sein, auf das wir setzen werden?
Zumindest habe ich das in meiner Recherche häufig gelesen. Das hat zum Beispiel eine Greenpeace-Studie gezeigt, also die dann auch einfach ein bisschen Kritik an diesem Konzept nur CO2-Preis geübt haben. Und auch die Experten und Expertinnen, mit denen ich geredet habe, waren davon nicht abgeneigt. Frau Knopf, also die Generalsekretärin vom MCC, hatte das in unserem Gespräch auch angesprochen und sie hat das ganz schön gesagt. Sie hat gesagt, CO2-Preis als Basis. Und das kann gut funktionieren. Lässt sich vielleicht am besten am Verbrennermotor erklären. So praktische Beispiele sind ja eigentlich immer ganz schön. Also es ist klar, ab 2035 dürfen keine neuen Verbrennerautos gekauft werden. Das ist also ein Verbot. Und das schafft neue Anreize. Zum einen werden Elektroautos dadurch viel attraktiver, Neuzulassungen werden zunehmen und die Ladeinfrastruktur für E-Autos wird wahrscheinlich auch ausgebaut, hoffentlich. Verbote und Technologien spielen da also ganz gut zusammen. Aber, und das ist das Problem, das Verbot bezieht sich ja nur auf die Neuzulassung.
Was passiert jetzt bis dorthin? Da stellen wir empirisch fest, dass dann Leute anfangen, sich nochmal schnell einen Verbrenner zu kaufen, bis das Verbot kommt. Der Effekt ist gar nicht so stark, wie man vermuten könnte, aber den gibt's. Aber was dann mindestens genauso der Fall ist, ist, dass dann der alte Autobestand länger genutzt wird. Und das heißt also, ein Verbrennerverbot führt nicht zu der Emissionsreduktion, die man sich erhofft. Ein Verbrennerverbot führt dann zur Emissionsreduktion, wenn das mit einem CO2-Preis kombiniert wird.
Weil eben dann auch der Sprit an der Tankstelle teurer wird. Die Ölkonzerne geben, wie haben wir ja schon gesagt, nur mal vielleicht zur Erinnerung, den CO2-Preis ja halt ein Stück weiter an Verbraucherinnen und Verbraucher. Und das macht dann den Verbrenner am Ende wirklich unattraktiv.
Und die Menschen, die dann an der Zapfsäule mehr zahlen müssen, die kriegen dann aber auch nichts zurück?
Doch, zumindest wäre das wünschenswert. Das ist einer der wichtigsten Punkte, wenn es um CO2-Bepreisung geht, also die sozial gerechte Rückzahlung der Einnahmen an Bürger und Bürgerinnen. Da ist wichtig, durch den CO2-Preis soll ja der Gesamtwirtschaft kein Geld entzogen werden. Also selbst wenn das Geld eingenommen wird und im allgemeinen Staatshaushalt ist, dann bleibt es ja nicht ungenutzt. Entscheidend ist eher die relative Preisänderung. Also schmutzigen Konsum relativ gesehen teuer zu machen. Heißt, ich möchte nicht, dass du weniger Geld hast durch den CO2-Preis, sondern dass man einfach merkt, Elektro ist günstiger als Verbrenner. um bei dem Beispiel zu bleiben. Und die Rückverteilung dient dann dem sozialen Ausgleich. Und da gibt es die Idee einer Pro-Kopf-Pauschale, dass man die auszahlt an jeden und jede. Man kriegt dann einen Betrag X zurück. Kleines Problem, von dieser Pauschale würden laut Ottmar Edenhofer vor allem große Familien profitieren. Nicht so sehr Singles, die zum Beispiel in schlecht gedämmten und alten Wohnungen wohnen.
Naja, und dann kann man sich ja hier natürlich auch die Frage stellen, braucht ein gut bezahlter Manager dann den gleichen Betrag wie eine Person, die vielleicht gerade mal so den Mindestlohn erreicht?
Richtig, danach hatte ich Ottmar Edenhofer auch nochmal gefragt.
Das könnte man ja leicht korrigieren, indem man eben das ab einer bestimmten Einkommensgruppe abschneidet. Und man kann natürlich auch dann versuchen, Härtefallregelungen einzuführen oder Härtefallfonds.
Ich habe während meiner Recherche auch nochmal Professor Linus Matthauch von der TU Berlin getroffen. Ich bin zum Hauptgebäude der TU in der Nähe des Tiergartens gefahren und war erstmal überrascht, wie viel Straße davor ist und wie laut es ist. Man hört es auch in den Tönen. Und er hat mich nochmal auf einen wichtigen Punkt hingewiesen, eben bei diesem Thema. Wie viel zahlen wir zurück und an wen?
Sind die Armen zu arm und die Reichen zu reich? Dann ist es für mich in erster Linie eine Frage des Teils von Finanzpolitik, von Wirtschaftspolitik, der sich mit Umverteilung beschäftigt. Das ist aber nicht die Umweltpolitik.
Und das ist natürlich total logisch. Problem, jetzt ist es gerade recht dringend mit guter und effizienter Umweltpolitik. Und da können wir jetzt natürlich nicht so richtig darauf warten, dass unsere Gesellschaft auf einmal gerecht und total gleich wird. Das heißt, auch wenn es eigentlich die Aufgabe der Finanzpolitik ist, muss Umweltpolitik in dieser dringenden Situation, in der wir sind, selbst auch ein Stück weit gerechter ausgestaltet werden.
Okay, aber dass tatsächlich jetzt irgendwie alles geregelt wäre, ist dann auch utopisch, ne?
Ja.
Da könnte ich mir gut vorstellen, dass dadurch sowas wie ein CO2-Preis auch besser akzeptiert wird.
Total. Das ist aber vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, also auch die generelle Kommunikation solcher Maßnahmen. Wir haben es ja am Anfang gehört bei dem Ton von Schellenhuber, als es um die Morddrohungen ging und um die Bezeichnungen, die ihm gegenüber irgendwie artikuliert worden sind. Und da bleibt ja dann irgendwie schnell nur hängen, hui, das wird hier alles ganz schön teuer. Andere Themen fallen dabei völlig hinten rüber. Linus Matthauch hat an dem Thema öffentliche Unterstützung geforscht und neue Ansätze für die Kommunikation gefunden. Er sagt zum Beispiel, dass die Themen Sicherheit und Gesundheit eine viel stärkere Rolle spielen sollten. Also zum Beispiel Schutz der Landschaft und der Alten. Ganz konkret für die Kommunikation eines CO2-Preises im Gebäudesektor in Kombination mit einem Verbot, so wie wir das gerade schon mal durchgesprochen haben, könnte das dann so aussehen.
Wir schaffen in Zukunft eine gesicherte und auch wieder eine preiswertere Form, unsere Gebäude zu heizen, vielleicht in Zukunft auch zu kühlen. Und wir machen das in einem politischen Paket, wo wir auch Maßnahmen haben, um das eben auch für die Breite der Gesellschaft attraktiv zu machen. Und eine Finanzierung davon wird eben auch über einen CO2-Preis erfolgen, weil wir ja von dem schmutzigen Zeug weniger haben wollen. Das ist aus meiner Sicht eine gelungenere Kommunikation als eine, die ich oft höre, zu sagen, oh, wir brauchen den CO2-Preis, alles wird teurer.
Da gibt es also noch viel zu lernen, nicht nur hier in Deutschland oder in Europa. Wir müssen ja, wenn wir ans CO2-Budget zurückdenken, das global war, auch global mehr schaffen.
Das ist vielleicht auch noch mal ein ganz guter letzter Punkt. Gibt es denn CO2-Preise schon außerhalb von Europa? Wie sieht das da aus? Gibt es da vielleicht Positivbeispiele?
Ja, einige Länder haben einen CO2-Preis, zum Beispiel auch Japan, Chile und Uruguay. Trotzdem sind nur ungefähr ein Viertel der globalen Treibhausgasemissionen überhaupt mit einem Preis belegt. Das ist natürlich noch viel zu wenig. Und die meisten Preise sind auch in anderen Ländern zu niedrig, also genauso wie wir das hier in Deutschland sehen. Herr Matthauch hatte da aus seiner Forschung nochmal Gründe für. Erster Punkt, Industrielobbyismus. Das ist vielleicht noch recht offensichtlich. Zweiter Punkt, manche Staaten haben von vornherein gar keine Lust, CO2-Preise einzuführen, weil die Einnahmen aus fossilen Ressourcen wichtig für deren Staatsfinanzierung sind. Und dritter Punkt, eben das Problem mit der sozialen Gerechtigkeit.
Es gibt Länder, die haben CO2-Preise so eingeführt, dass sie progressiv sind, dass sie die Armen entlasten. Das braucht aber aus meiner Sicht zum einen ganz schön viel Vertrauen der Bevölkerung in die politischen Entscheidungsträger, dass das Versprechen, ja okay, wir machen jetzt Benzin teurer, weil wir damit irgendwie euch Geld zurückgeben wollen, dass das nachhaltige Mobilität attraktiver oder sozialverträglicher macht, dass dieses Versprechen auch eingehalten wird.
Und wenn wir dann sehen, dass drei Viertel der Emissionen noch nicht bepreist sind, dann müssen wir vielleicht sagen, diese Voraussetzung, also auch das Vertrauen, was Herr Matthauch angesprochen hat, in Politik und politisches Handeln, die sind einfach noch nicht ausreichend gegeben.
Würdest du denn dann sagen, dass mit allem, worüber wir heute gesprochen haben, dass CO2-Bepreisung ein sinnvolles Mittel ist in der Klimapolitik?
Ja, schon. Also natürlich konnten wir jetzt nicht alle Aspekte beleuchten, dafür ist das Thema viel zu groß. Aber ich glaube, dass ein Preis im Zusammenspiel mit weiteren Instrumenten schon sehr viel Sinn machen kann. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, um das in dem System, in dem wir leben, hinzukriegen. Aber, und der Punkt ist mir nach wie vor wichtig, nur wenn Haushalte wirklich entlastet werden.
Vielen Dank, Tami.
Gerne.
Das waren die Wissenswerte. In der nächsten Klimaausgabe schauen wir genauer darauf, wie sich mit Technologien und mit Hilfe der Natur CO2 wieder aus der Luft pumpen und auch verstauen lässt. Die Wissenswerte finden Sie auch zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.